Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Kultur im Vorwahlkampf. Wir sprechen über den Rücktritt der Louvre-Direktorin. Kultur im Krieg. Die ukrainische Kuratorin Maria Isselis berichtet aus Kiew. Und Kultur und die Paradoxien unserer Zeit. Der Autor Navid Kermani in der Akademie der Künste in Berlin. Schon unmittelbar am Tag nach dem spektakulären Einbruch im Pariser Louvre hatte die Museumsdirektorin Laurence Decaux ihren Rücktritt angeboten. Doch die Kulturministerin Dati hatte ihn damals abgelehnt. Heute nun ist es passiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron habe den Rücktritt angenommen. Das hat der Élysée-Palast am Nachmittag mitgeteilt. Die Hintergründe dieser sehr wichtigen Personalie wird uns nun unser Frankreich-Korrespondent Stefan Dätjen erklären und auch einordnen. Herr Dätjen, mit welcher Begründung wurde denn das Rücktritt Gesuch akzeptiert? Gibt es schlüssige Antworten auf diese Frage?
Es sind die Formeln, mit denen solche Rücktritte angenommen, eingeleitet werden. Es sei Zeit für einen Umbau des Louvre, einen Neuanfang. Der Hintergrund ist natürlich, dass die Direktorin des Louvre, Laurence Decaux, seit langem unter Druck ist und sich die Dinge aufeinander getürmt haben. Da ist natürlich der spektakuläre Juwelenraub vom vergangenen Oktober. Die Fragen nach der Sicherheit im Louvre, nach der Verantwortung der Leiterin dieser bedeutenden Kulturinstitution. Aber der Druck hat sich in den letzten Monaten immer mehr aufgebaut. Da ist die Rolle der französischen Kulturministerin Rachida Dati, über die wir vielleicht gleich noch sprechen müssen, die zurzeit auch als Bürgermeisterkandidatin in Paris im Wahlkampf ist. Die politische Stimmung in Frankreich ist zurzeit im unmittelbaren Vorfeld der Kommunalwahlen, die hier Mitte März stattfinden, sehr, sehr aufgeheizt. All das schon Vorzeichen der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, zu der eine ganze Reihe von Personaloperationen gehören, die wir zurzeit auch aus dem Élysée-Palast, also aus dem Amtssitz des französischen Staatspräsidenten sehen, der jetzt die Chance hat und auf dieser Ebene ist diese Personalentscheidung angesiedelt, auch nochmal eine personelle Neuorientierung in einer oder der wichtigsten Kulturinstitutionen des Landes, dem Louvre, vorzunehmen.
So eine Personalie wirkt ja weit in die Kulturszene hinein. Sie haben das schon angedeutet, Herr Dätjen. Da ist ja viel Vertrauen auch ganz offensichtlich verspielt worden. Kann man denn sagen, dass die Probleme des Louvre auf Probleme oder Entwicklungen der französischen Kulturszene insgesamt hinweisen?
Naja, die vermengen sich. Die vermengen sich im Augenblick zunächst mal mit der aktuellen französischen politischen Situation in diesem Kommunalwahlkampf. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir am Anfang der Woche über eine Kabinettsumbildung in der Regierung von Sébastien Lecornu sprechen, die den Posten der erwähnten Kulturministerin Rachida Dati betrifft. Denn die hatte schon vor Monaten bei ihrem Eintritt in den Kommunalwahlkampf erklärt, dass sie das Amt der Kulturministerin aufgeben würde. Das ist jetzt nochmal auf Ende der Woche verschoben worden, aber so eng sind diese Personalien verflochten. Und sicherlich kann man auch das, was jetzt ansteht, als personelle Neuaufstellung an der Spitze des Louvre einordnen in eine größere Zusammenhänge der Kulturpolitik unter Emmanuel Macron, einer Kulturpolitik, die dann auch als ein Erbe des Macronismus die französische Kulturlandschaft prägen wird.
Und dieses Erbe, wie wird das gewissermaßen verwaltet? Was wird das für Auswirkungen haben?
Ja, wir sehen das hier in Paris ja sehr deutlich, dass in der Diskussion über die Sicherheit in staatlichen Museen, deren Lücken, deren Unterfinanzierung wir auch am Beispiel dieses Diamantenraubs am Louvre gesehen haben, dass sich da eine Verschiebung abzeichnet, die man in Paris gerade in diesen Tagen sehr deutlich sehen kann. Die erfolgreichste Kunstausstellung hier zurzeit in den letzten Monaten war die große Ausstellung über das Gesamtwerk des deutschen Malers Gerhard Richter, die in einer privaten Kunstinstitution stattfindet, der Fondation Louis Vuitton. Diese privaten Kulturstiftungen sind im Augenblick sehr, sehr sichtbar, sind in der Zeit Emmanuel Macrons auch sehr stark gefördert worden. Und Kritiker dieser Kulturpolitik sagen, dass das Erbe des Macronismus darin bestehen wird, sozusagen die Innovationskräfte der Kultur im privaten Sektor zu fördern, mit den großen privaten Stiftungen. Die Stiftung Louis Vuitton habe ich erwähnt, die Stiftung Chanel wäre da zu erwähnen, das Kunstmuseum in der Bourse, in der alten Getreidebörse, die von einer privaten Stiftung, der Pinault-Stiftung, betrieben wird. Es gibt die Lafayette-Stiftung, also viele dieser privaten Institutionen. Dann die überragende Rolle, die der Kunstmarkt hier bekommen hat, indem es gelungen ist, die Art Basel, einen der wichtigsten Kunstmärkte der Welt, hier nach Paris zu ziehen. Die Art Basel Paris ist einer der wichtigsten Orte des Kunsthandels zurzeit. Und die Frage steht dann im Raum, welche Rolle bleibt dann eigentlich, wird den staatlichen Museen zugewiesen? Und Kritiker sagen, die staatlichen Museen bekommen sozusagen die Rolle, das staatliche Kulturerbe zu verwalten, auf niedriger Flamme, mit knappen Finanzmitteln. All das prägt auch die Diskussionen um den Louvre. Und ansonsten hat sich die Kulturpolitik in der Zeit Emmanuel Macrons, hat sich der sozusagen kulturelle Macronismus darauf besonnen, die Marktkräfte zur Entfaltung zu bringen und den Kunstmarkt insofern auch in seiner kommerziellen Dimension in den Mittelpunkt des französischen Kulturlebens im Bereich der Museen und der Ausstellungen zu rücken.
Die Direktorin des Louvre tritt zurück. Die Hintergründe und die größeren kulturpolitischen Zusammenhänge hat uns unser Frankreich-Korrespondent Stefan Detjen erläutert. Dankeschön.
Gerne.
Es ist ein Jahrestag, der nunmehr seit 4 Jahren im Kalender steht und jeder mit Herz und Verstand hofft, dass es nicht noch einen 5. oder gar 6. Jahrestag geben wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja Jahre zuvor schon mit der Annexion der Krim begonnen hatte. Was haben die Menschen in der Ukraine erlebt und erlitten? Was erwartet sie in den kommenden Wochen und Monaten? Wie denken sie heute am 4. Jahrestag über die Lage nach? Darüber möchte ich mit Maria Isserlis sprechen. Die gebürtige Ukrainerin arbeitet viel für deutsche Museen. Wir haben hier in Fazit über die von ihr kuratierte Ausstellung in Charkiw gesprochen mit Werken von Wolfgang Tillmanns und Boris Michailow. Heute erreiche ich Maria Isserlis in Kiew. Einen schönen guten Abend, Frau Isserlis.
Guten Abend.
4 Jahre Krieg mit nächtlichem Bombenterror und unendlich viel Leid. Dazu der eiskalte Winter. Wie haben Sie den heutigen Tag bislang erlebt?
Ich muss sagen, gar nicht so einfach. Ich sollte tatsächlich gerade auf einer Ausstellungseröffnung sein, konnte da aber gar nicht gelangen, weil die Straßen sind gesperrt, weil wir einen hohen Besuch haben, auch hier in Kiew gerade. Vielleicht wissen Sie davon. Und Menschen kommen einfach gerade nicht in der Stadt herum.
Ursula von der Leyen.
Genau. Aber zum Glück habe ich eine tolle Künstlerin als Freundin, Mascha Reba, und kann bei ihrem Studio unterkommen und mit ihnen dieses Interview machen.
Mhm. Ich habe gelesen, dass jeden Morgen um 9 Uhr ein Signal ertönt für eine Schweigeminute, um an die im Krieg Gefallenen und Getöteten zu erinnern und sie zu ehren. Es ist ja so eine Art Erinnerungsritual. Wie hat sich denn das Leben in der Stadt, in den ukrainischen Städten in den vergangenen Jahren insgesamt verändert, am Tag und in der Nacht?
Wie soll ich das sagen? Also es hat sich sehr verändert, einfach nur, weil auch Menschen in bestimmten Städten nicht mehr leben. Also es sind einfach weniger Menschen auf der Straße, sind weniger Menschen in der Ukraine. Das spürt man einfach. Und dieser Winter hat dazu beigetragen, dass noch mehr Menschen das Land verlassen, weil es einfach unmenschlich ist, diesen Winter zu ertragen. Und das spüre ich jetzt. Also ich war jetzt das letzte Mal hier in Ende September und ich sehe diesen großen Unterschied tatsächlich. Ich spüre das.
4 Jahre Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg. Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sind geblieben, doch nicht wenige sind auch geflohen. Sie haben das ja gerade auch schon angedeutet, Frau Isserlis. Wir haben das Land verlassen. Ist das ein Thema, eine Spannung in der ukrainischen Gesellschaft?
Es ist schwer für mich, von der Gesamtgesellschaft zu sprechen, weil natürlich ich gehöre eine kleinere Blase an und das ist eine Kulturblase. Aber die Spannung, die ist hier zu spüren. Und das Gute ist aber, dass man darüber auch spricht, auch öffentlich und auch über Ausstellungen und auch über offene Dialoge miteinander und versucht einfach, diese Kluft nicht größer werden zu lassen. Und das merke ich und das macht mir Hoffnung.
Heute sind Sie nicht zu einer Ausstellung gelangt, aber ich glaube, am vergangenen Wochenende, da waren Sie bei der Eröffnung einer neuen Ausstellung in Lviv in der dortigen Jam Factory. Das ist so ein Kunstzentrum in einer ehemaligen Obstverarbeitungsfabrik, das 2023 dieses Zentrum mitten im Krieg eröffnet wurde. Was ist das für eine Ausstellung?
Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Ausstellung, die von einem Künstler Nikita Kadan kuratiert wurde. Und die Ausstellung zeigt den Zustand unserer kulturellen Szene in 2026. Und Nikita hatte keine Angst, bestimmte Themen anzusprechen in dieser Ausstellung, die ansonsten man versucht, nach hinten zu verschieben.
Also
man
sagt ja,
es wird von Zwangsrekrutierung gesprochen. Es wird auch von den Künstlerinnen und Künstlern, die in diesem Krieg bereits gestorben sind, gesprochen. Es wird von einem Pogrom an Roman in 2018 gesprochen. gesprochen. Also alle diese Themen sind sehr unangenehm gerade und man denkt, man sollte darüber nach dem Krieg sprechen. Mhm. Aber da es gar nicht klar ist, wann dieser Krieg tatsächlich vorbei ist, ist es umso wichtiger, dass die Gesellschaft jetzt schon diese komplexen Themen aufarbeitet und sogar wenn das unangenehm ist, vielleicht über die öffentlich zu sprechen. Und genau damit setzt sich diese Ausstellung auseinander und das finde ich sehr wichtig, vor allem in Lviv.
Also die Kunst stellt sich der Gegenwart mit all ihren Problemen.
Genau, genau so. Und dann auch mit ganz vielen Positionen, die gerade keine Stimme haben. Also was sehr wichtig war, dass Nikita viele junge Künstlerpositionen mitgebracht hat, die gerade auch kämpfen. Und diese Künstler, seitdem die der Armee beigetreten sind, also quasi freiwillig oder unfreiwillig, seitdem sind die einfach nicht mehr in der Kunstszene präsent. Und ganz oft können die auch gar nicht mehr als Künstler tätig sein. Mhm. Nichtsdestotrotz, etwas machen die weiter künstlerisch. Und genau diese kleinen Zeichnungen, kleine Fotografien, alles sehr kleinformatig, hat er gesammelt und in dieser Ausstellung auch präsentiert, damit diese Stimmen nicht komplett aus unserer Wahrnehmung verschwinden.
Welche Möglichkeiten gibt es denn in diesen Zeiten, ja, Ausstellungen zu kuratieren? Bauen Sie da Freiräume, damit man der Besucher, die Besucherin, damit man vor der gefährlichen Wirklichkeit auch mal eine Zeit lang abgelenkt wird? Oder ist es möglich, mit Ausstellungen die Schrecken des Krieges künstlerisch zu verarbeiten? Und Sie haben ja jetzt gerade Positionen geschildert, die genau das machen, das Letztere. Also nicht irgendwie eine Flucht, eine Ausflucht, sondern wirklich die harte Realität.
Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es muss nicht entweder oder sein. Mhm. Also ich glaube, gerade eine Balance dazwischen ist der richtige Weg, weil Menschen müssen wählen, je nachdem, in welchem Zustand die sich gerade befinden, ob die bereit sind, nochmal mit dem Krieg sich auf künstlerische Art und Weise auseinanderzusetzen oder ob die etwas brauchen, was die einfach nur seelisch aufbaut. Beides muss Kunst und Kultur bieten.
Sie haben in den vergangenen Tagen viel mit Kulturschaffenden, mit Verwandten und Bekannten, Freundinnen und Freunden gesprochen in Lviv und in Kiew. Was brauchen denn die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt am dringendsten? Was kann die Kultur vielleicht dazu beitragen?
Also wie gesagt, die Aufnahme in die Europäische Union wäre schön.
Mhm. Großes Ziel.
Großes Ziel, das ist immer noch so und daran sollte man weiterhin arbeiten, weil ich glaube, diese Anbindung ist sehr wichtig. Ich merke, wie wichtig ist das, wenn ich hierher komme und persönlich, physisch zu den Künstlern und Künstlerinnen in die Studios gehe. Wir haben eine Diskussion in Person, miteinander. Also dieser Austausch fehlt einfach. Es ist nicht möglich, wenn die Personen nicht reisen können. Es ist nicht möglich, wenn Menschen aus Europa nicht in die Ukraine kommen. Und ich verstehe, es ist Krieg. Natürlich ist es Entscheidung von jedem. Aber ich glaube, das ist wichtig, einfach nur diese Brücken zu bauen und weiterhin aufrechtzuerhalten.
Genau darüber, Frau Isalis, werden wir nach unserem Gespräch gleich noch sprechen, über diese Entscheidung des Goethe-Instituts, dieses Programm auslaufen zu lassen. Es hieß, dass die Menschen trotz der Bombardierung versuchen, den Alltag zu leben und auch Kulturveranstaltungen zu besuchen. Geht das noch in dem Umfang, wie Sie das eigentlich erwartet haben auch?
Also wie gesagt, die Realität ist schon sehr komplex. Also ich muss einfach nur von den Straßen sprechen, die sind voller Eis und ich kann kaum von einem Gebäude zum anderen mich bewegen gerade. Also in Kiew, in Lviv ist es nochmal ein bisschen anders, aber in Kiew ist es tatsächlich, die Infrastruktur ist so zerstört. Also bei vielen gibt es einfach kein heißes Wasser in den Häusern. Also da verstehe ich natürlich, wenn Menschen einfach nur nicht mal irgendwohin gelangen können. Physisch. Also es ist wirklich physisch schwer, sich zu bewegen in der Stadt. Und das erschüttert mich tatsächlich. Und natürlich erhoffe ich, dass die kulturellen Institutionen weiterhin aktiv sind, weil das bietet zusätzliche Räume, wo Menschen auch sich weiterhin intellektuell beschäftigen können. Aber einfach ist das gerade hier nicht. Ich kann nicht mehr von Resilienz der Ukrainer sprechen. Also das kostet einfach viel zu viel Kraft.
Das ist sehr bitter, was Sie sagen.
Ja. Das ist wirklich, es kostet sehr viel Kraft und man versucht dagegen anzukämpfen. Und es ist toll zu sehen, wie in Lviv diese große Eröffnung stattgefunden hat. Aber nochmal, Lviv ist eine andere Situation als Kiew. Also Kiew ist gerade wirklich in einer sehr schwierigen Zustand.
4 Jahre russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Kuratorin Maria Isalis war das. Ich habe sie in Kiew erreicht. Ich danke Ihnen, Frau Isalis, für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.
Das Goethe-Institut hat eine überraschende Entscheidung getroffen, nämlich ein Programm von heute auf morgen zu beenden, das exilierten Künstlern in Deutschland Zuflucht bieten sollte. Goethe-Institut im Exil. Mein Kollege Wladimir Balzer wird uns die Hintergründe, so sie bekannt sind, erläutern. Herr Balzer, zunächst mal die Klärung des Themas. Was genau hat es denn mit diesem Programm auf sich? Man muss eigentlich sagen, was hatte es denn mit diesem Programm auf sich?
Das ist eine inzwischen vierjährige Tradition gewesen. Im Jahr 2022 hat das begonnen. Gerade dort, wo Goethe-Institute eben schließen mussten, wo sie ihre Arbeit beenden mussten, in Krisenländern, Afghanistan, Belarus, Sudan, Iran und der Ukraine, diese fünf Länder, wurde eben ein besonderes Programm aufgelegt, dass man Künstlerinnen und Künstlern dort eine Möglichkeit gibt, in Deutschland aufzutreten, sich in Deutschland auch zu vernetzen. Da war einiges zu sehen, Performances, Filmreihen, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Diskussionen, Workshops, vieles andere mehr. Auch Netzwerkveranstaltungen, immer überwiegend in Berlin, im Akut-Kunsthaus, aber auch zum Teil an anderen Orten. Aber das war so ein bisschen das eigentliche Zentrum. Es begann damals mit Afghanistan und weitete sich immer weiter aus. Und jetzt ist es eben sehr schnell beendet worden, vor der Zeit.
Was bedeutet diese Beendigung jetzt für das Goethe-Institut und ja auch für die Künstler?
Na, bis Juni sollte es eigentlich laufen, dann wäre es sowieso auch regulär ausgelaufen, hätte es natürlich verlängern können, aber das ist eben nicht passiert, schon gar nicht, sondern es ist eben vorgezogen worden, das Ende. Das heißt ganz konkret, es waren jetzt noch 10 Veranstaltungen bis Juni geplant und die werden einfach nicht mehr stattfinden. Die allerletzte Veranstaltung war schon gestern, am Montag, da gab es einen Workshop für Vertragsgestaltung in der Kultur. Für transnationale Künstlerinnen und Kulturproduzenten, die also international arbeiten, eben dort im Akut auf Englisch, Eintritt frei. Das war die letzte Veranstaltung. Die nächste ist schon abgesagt worden, für Mittwoch war die geplant. Da ging es um palästinensische Literatur. Das Meer ist da, doch wir sind es nicht. Literatur ist Palästina, Lesung und Gespräch. Ist natürlich auch so ein kleines Beispiel zu sehen, das ist ein sehr sensibles Thema. Wir kennen ja die Vorwürfe, dass palästinensische Stimmen nicht hörbar genug seien, dass sie gar zensiert würden. Das ist hier ganz sicher nicht der Fall, aber die Reaktion wird es eben dementsprechend auch geben, auch wenn das vielleicht zeitlicher Zufall ist, dass eben genau diese Veranstaltung schon betroffen ist. Finanziell werden die Ausfälle für die Künstlerinnen und Künstler kompensiert, jedenfalls die schon einen Vertrag hatten. Und das Goethe-Institut sichert zu, da alternative Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen, auch innerhalb anderer Programme. Also diese Künstlerinnen und Künstler werden zumindest laut Aussagen des Goethe-Instituts nicht fallen gelassen, aber das Programm als solches wird sofort eingestellt.
Die zentrale Frage ist natürlich, welche Begründung gibt es für die Beendigung dieses Programms?
Ja, ich meine, es gibt eine offizielle Begründung. Übrigens auch interessanterweise nicht als Pressemitteilung, sondern eben einfach wirklich nur auf der Internetseite des Goethe-Instituts. Also man versucht das auch so ein bisschen unter der Öffentlichkeit zu halten, was wir hier an dieser Stelle ja...
Was nicht gelingt.
An dieser Stelle eben versuchen eben anders zu machen, indem wir es öffentlich machen und darüber reden. Das ist ja auch wichtig. Es gibt also diese offizielle Begründung, dass also aktuelle politische Dynamiken dazu beigetragen hätten, multiple Krisen, Auswirkungen auf die Arbeit des Goethe-Instituts, akute Belastungssituation und enge finanzielle Ausstattung. Das ist ein bisschen das Zitat. Und bei der engen finanziellen Ausstattung, das ist schon so. Also ich meine, die Ressourcenknappheit ist offensichtlich beim Goethe-Institut. Ja, also wir haben ja schon darüber berichtet, dass es da ein massives Sparprogramm gab und dass auch immer noch nicht das Budget wirklich stabilisiert ist. Da gibt es viele weitere Herausforderungen. Und um das mal konkret zu machen auf dieses Programm, das waren gerade mal 4 Leute, die das gestemmt haben über Jahre hinweg mit 5 verschiedenen Krisenländern, auch mit Künstlerinnen und Künstlern, die hier nach Deutschland gekommen sind, die selber vielleicht auch ihre eigenen Krisengeschichten, ihre Traumatisierungen zum Teil vielleicht auch mitbringen. Also da braucht es viel Betreuung, viel Präsenz. Und da war man vermutlich auch überfordert. Und das Geld musste ja weitestgehend aus dem regulären Budget genommen werden. Also es waren jetzt keine Sondermittel. Es war teilweise ein bisschen beim Ukraine-Programm so, aber insgesamt war das Teil des regulären Budgets. Und das ist eben einfach finanziell dann nicht mehr ganz darstellbar. Und noch ein Grund, tatsächlich, das beobachte ich schon in letzter Zeit immer mehr, dass es da auch ja so eine gewisse politische Bewegung in die Richtung gibt, dass man sagt, das Goethe-Institut ist eben das Auslandskulturinstitut. Das heißt also, die Arbeit vor Ort im Ausland soll noch stärker werden und nicht unbedingt hier in Deutschland. Dass es da vielleicht auch eine stärkere Trennung gibt zwischen eben der Auslandsarbeit des Goethe-Instituts und eben der Zuständigkeit zum Beispiel des Kulturstaatsministeriums oder der Bundeskulturstiftung für das, was hier in Deutschland selbst stattfindet. Also da gibt es da vielleicht auch nochmal so einen kulturpolitischen Hintergrund, der da auch eine Rolle spielt.
Wir sollten selbstverständlich auch, Herr Balzer, über den Zeitpunkt sprechen, gewissermaßen über die Großwetterlage. In welcher Phase befindet sich denn das Goethe-Institut? Und Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, also die enge finanzielle Ausstattung zum Beispiel.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also wie gesagt, es gab diese massiven Sparmaßnahmen. Da wurden Gelder umgeschichtet. Das waren insgesamt 10% des Etats. Das ist eigentlich ganz gut überstanden worden. Da gab es Schließungen von größeren Instituten in Westeuropa, aber auch Neueröffnungen in Osteuropa.
Aber Schließungen letzte, unter Protest?
Ja, unter Protest in Frankreich. Wir erinnern uns an Bordeaux, berichtet auch Italien. Dann aber eben auch neue Öffnungen, wie gesagt, in Osteuropa, aber auch jenseits der Küsten in den USA. Aber dieser Spardruck bleibt weiter. Aber es ist eine Schmerzgrenze bei diesem Goethe-Institut erreicht, was mit relativ geringem Budget ziemlich viel Arbeit leistet, mit vielen Instituten überall auf der Welt. Und das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, dass eine neue Spitze gesucht wird gerade. Der Generalsekretär Johannes Ebert ist jemand, der bald die Spitze des Instituts verlassen wird. Die Suche dauert länger als gedacht. Auch da wird man noch geduldig sein müssen. Und natürlich auch die politische Ambivalenz, in der man sich befindet. Das Auswärtige Amt ist der Hauptgeldgeber. Und natürlich ist das Goethe-Institut eigentlich unabhängig. Aber dennoch gibt es natürlich auch politische Erwartungen, auch durchs Auswärtige Amt, etwa zum Thema Fachkräftegewinnung, dass das Goethe-Institut eben da mitarbeiten soll, aktiv sein soll, dass eben auch die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands durch das Goethe-Institut durchaus mit vertreten werden, was gar nicht unbedingt die Kernkompetenz des Goethe-Instituts ist. Und da wird auch darauf geachtet, dass die Sprachkurse im Ausland erfolgreich sind. Also viele, viele Erwartungen. Zum einen die Freiheit der Kunst, der internationale Kultur- und Kunstaustausch auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite eben auch diese außenpolitischen Anforderungen. Also viele, viele Herausforderungen auf mehreren Ebenen. Und in diesem Kontext muss man auch die Einstellung des Programms Goethe-Institut im Exil verstehen.
Das Ende des Programms Goethe-Institut im Exil. Die Hintergründe hat uns Wladimir Balzer erläutert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die ARD hat einen fehlerhaften Beitrag über den Parteitag der CDU nachträglich geändert und um Entschuldigung gebeten. Nach eigenen Angaben war in der ursprünglichen Fassung eines Beitrags für die Sendung Bericht aus Berlin zu sehen, wie Ex-Kanzlerin Merkel nach der Wiederwahl von Kanzler Merz zum CDU-Chef klatscht. Dieses Bild entstand aber nach der Rede von Merz, also erheblich früher. Zuletzt hatte das ZDF in einem Nachrichtenbeitrag über die Einsätze der US-Migrationsbehörde ICE unter anderem KI-generierte Bilder verwendet und diese nicht gekennzeichnet. Der Sender berief am Freitag seine New York-Korrespondentin Albrecht mit sofortiger Wirkung ab. Im Streit um die unerlaubte Nutzung eines Isaac Hayes-Songs haben sich US-Präsident Trump und die Nachfahren des Sängers außergerichtlich geeinigt. Wie genau ist nicht bekannt, berichtet das Magazin Rolling Stone. Es ging um eine Klage der Familie des verstorbenen Sängers wegen Verletzung des Urheberrechts auf $3 Millionen Entschädigung. Trump soll den Soul-Klassiker Hold On, I'm Coming von 1966 insgesamt 133 Mal gespielt haben. Hayes hatte den Song zusammen mit David Porter für das Duo Sam and Dave geschrieben. In einer Erklärung der Familie heißt es, man sei stolz, eine breitere Diskussion über geistige Eigentumsrechte und die Verpflichtung, Urheber und ihre Nachlässe zu achten, vorangebracht zu haben. Hermann Parzinger, der ehemalige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hat einen neuen Job. Als Kurator des Hauptstadtkulturfonds. Dieser ist ein Förderinstrument des Bundes, um zeitgenössische Kunst und Kultur in Berlin zu stärken. In seiner neuen Funktion wird der 66-Jährige die Sitzungen der Jury leiten, eingereichte Projekte mitbeurteilen und den Kulturfonds nach außen repräsentieren. Zuvor hatte Parzinger mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die größte deutsche Kultureinrichtung rund 17 Jahre lang geleitet. Im Juni 2025 wurde er von Marion Ackermann abgelöst. Die Schrift ist älter als gedacht. Schon Steinzeitmenschen nutzten feste Zeichenfolgen. Das zeigen Ergebnisse von Forschern für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin und der Universität des Saarlandes. Demnach ritzten schon vor rund 40.000 Jahren Steinzeitmenschen Linien, Kerben, Punkte oder Kreuze in bestimmten Abfolgen auf Elfenbeinplättchen, Tierknochen und Werkzeuge. Diese Zeichenfolgen seien schon genauso komplex wie die früheste Protokeilschrift um 3000 vor Christus, heißt es. Sie hätten zwar nichts mit der heutigen Schrift gemein, die gesprochene Sprachen abbildet, aber sie zeigten, dass Jäger und Sammler der Altsteinzeit Zeichensysteme für Informationen verwendeten.
Navid Kermani, der Schriftsteller, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Jetzt hat er ein neues Buch veröffentlicht, Sommer 24. Ausgehend davon hat er am Abend in Berlin in der Akademie der Künste mit dem Kulturwissenschaftler Dietrich Diederichsen und der Schriftstellerin und Kollegin Eva Menasse gesprochen und auch noch mit dem Präsidenten der Akademie, dem Komponisten Manus Zangaris. Das Thema: Widersprüche aushalten. Tobias Lehmkuhl hat zugehört, ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Widersprüche aushalten war also der Titel dieser Veranstaltung, die ein Akademiegespräch und zugleich eine Buchpräsentation war. War das auch schon der erste Widerspruch, den es auszuhalten galt?
Es war zumindest ein Spagat, denn einerseits wollte man eben dieses Buch vorstellen, andererseits aber wollte man an diesem besonderen Tag, auch an diesem besonderen Ort, etwas Allgemeines zur Gegenwartssituation sagen. In einer ersten Rezension des Buches in der Süddeutschen Zeitung beginnt der Autor Hilmar Klute mit einem bezeichnenden Satz, den ich hier gerne zitieren möchte. Es gibt in Deutschland eine Literatur, schreibt er, die ohne das öffentliche Wirken ihrer Autoren nicht denkbar ist. Eine Art Akademie der Künste Panel-Belletristik, in die gewissermaßen das intellektuelle Profil des Autors eingepreist wird. Und ja, soweit Klute. Und jetzt saßen hier in der Akademie eben auf dem als Panel vier Intellektuelle beieinander. Mhm. Und Kermani und ja auch Eva Menasse sind nun wirklich solche Public Intellectuals und wussten, glaube ich, auch nicht recht, mit dieser etwas zwiespältigen Situation umzugehen.
An diesem besonderen Tag, sagen Sie, Herr Lehmkuhl, der vierte Jahrestag des Krieges in der Ukraine. Wie wurde denn dieses Thema, dieser Krieg, diskutiert?
Ja, nicht nur an diesem besonderen Tag, sondern eben auch an diesem besonderen Ort. Die Akademie der Künste in Berlin liegt ja am Pariser Platz. Man schaut direkt auf das Brandenburger Tor, was ja heute in den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet wird. Und es gab auch eine Kundgebung zu vier Jahren Vollinvasion. Und die bildete jetzt so etwas wie die akustische Hintergrundkulisse zu diesem Akademiegespräch. Vor sechs Tagen waren ja Karl Schlögel und Serhi Shadan in der Akademie zu Gast. Wir haben in Fazit auch darüber berichtet. Deswegen kann man jetzt den Beteiligten nicht vorwerfen, dass sie sich nicht explizit mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Es sollte ja um Widersprüche und um einen Roman gehen. Und zumindest Eva Menasse versuchte auf einer etwas allgemeineren Ebene über ihn zu reden, wurde dann aber doch bloß, möchte ich sagen, so kulturkritisch. Wir hören mal rein.
Wir haben plötzlich eine ganz große Empörung von Menschen, die glauben, sie haben ein Recht an ihren Geschichten, obwohl sie es in der Welt herumposaunt haben. Und das, würde ich sagen, ist jetzt eine der Zeitdiagnostiken dieses Romans. Und das ist das Interessante daran, weil eben daraus diese moralischen Konflikte entstehen, die es früher nicht gegeben hat. Ich würde jetzt, weil es eines meiner Lieblingsthemen ist, noch in Klammer anfügen, in einem Zeitalter des völlig verrückt gewordenen Hypermoralismus.
Also das sagt Eva Menasse. Herr Lehmkuhl, vielleicht noch ein paar Sätze zu diesem Roman von Navid Kermani. Welche Widersprüche werden denn in diesem Buch verhandelt?
Na, ich habe den Eindruck, dass in dem Roman so alles, ich will jetzt nicht sagen alles und nichts, aber auf jeden Fall alles verhandelt wird. Der Alltag des Erzählers Navid, die moralische Frage, ob er Geschichten, die ihm erzählt werden, in seine Romane mit einfließen lassen darf. Und daneben eben die große Weltlage. Gaza kommt vor, die Situation im Iran natürlich. Mhm. Kermani hat ja iranische Wurzeln. Die Wiederwahl Trumps 2024, die Lage in der Ukraine eben auch am Rande. Und auch die Situation in der Provinz Tigray, wo Kermani ja als Reporter unterwegs war. Also nach einem schönen Sommer 24 hört sich das nicht an, da würde man eher an Badevergnügen denken. Aber Kermani hat dann auch erklärt, warum jetzt gerade dieser Sommer 24, das hat er dazu gesagt.
Intuitiv, oder vielleicht stellt es sich auch jetzt ganz falsch heraus, dass es irgendwas an diesem Sommer 24 zu markieren gilt. Dass der Sommer 24 später mal ein anderer Sommer sein wird als der 23 und der 25, weil 25 ist schon der Sommer danach.
Das also sagt Navid Kermani, ein großer Rundumschlag, dieses Buch. Ja, und das klingt aber trotzdem in der Tat ein bisschen beliebig auch. Hätte denn Kermani da nicht auch den Sommer 2020 nehmen können, Corona nehmen können oder das Frühjahr 2022, also der Beginn des Krieges 2024, das ist beliebig, oder?
Vielleicht kommt es gar nicht so sehr auf die Jahreszahl an. Er selbst meinte dann im weiteren Verlauf, dass er das Gefühl hätte, wie ja auch so viele andere, dass man plötzlich selbst unmittelbar betroffen ist, dass die Kriege und Krisen nicht mehr irgendwo fern von Köln oder München stattfinden, sondern dass sie plötzlich nah bei uns sind. Ich finde, das ist einerseits eine naheliegende Diagnose, andererseits konnte ich nicht anders, als gerade hier den vielleicht größten Widerspruch zu empfinden, den es auszuhalten galt. Wir sitzen da in den gepflegten Räumen der schönen Akademie der Künste zum Gespräch unter Freunden, denn das ganze Panel war ein Panel von Freunden, wie zugegeben wurde. Und der Präsident macht auch selbst sogar noch etwas Musik hier und da, während woanders eben die Drohnen surren. Ja, wir legen uns dann später, demnächst bald, in unser warmes Bett, während anderswo eben die Menschen frieren oder hungern. Und ja, wir jammern, und das ist wohl so typisch deutsch, immer noch auf ziemlich hohem Niveau.
Widersprüche aushalten. Navid Kermani, sein Buch Sommer 24 und sein abendliches Akademiegespräch in Berlin. Tobias Lehmkuhl hat uns von dieser Veranstaltung berichtet. Vielen Dank. Morgen wird in Köln im Comedia-Theater das Festival Kindly Invited eröffnet. Es ist ein Projekt des Literaturhauses Köln, ein Literaturfestival mit ungewöhnlichen Programmformaten und sehr unterschiedlichen Stimmen der Gegenwartsliteratur. So geht es zum Beispiel um literarische Gastgeberschaft, um Audio-Walks oder auch um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Übersetzens. Und selbstverständlich gibt es viele, viele Lesungen, denn Literatur, das ist eine Binsenweisheit, muss gelesen werden, leise oder auch laut. Nach einer eingänglichen Intervention über 10 Arten, ein Raumschiff zu landen, gestaltet Monika Rink mit einem Lob der Lesung den Auftakt. Sie ist Lyrikerin, Essayistin und unterrichtet als Professorin für literarisches Schreiben an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Der Titel ihrer Rede macht neugierig: Welcome back im Treppenhaus. Guten Abend, Frau Rink.
Guten Abend.
Sie werden also ein Lob der Lesung vortragen. Was macht denn den Reiz einer solchen Lesung aus? Werden Sie hymnische Töne intonieren?
Ob es hymnisch wird, weiß ich jetzt noch nicht zu sagen. Aber das Lob der Lesung, tja, die Lesung ist ja eine vergleichsweise günstige Kulturtechnik. Und das macht sie eigentlich auch sehr sympathisch. Ich brauche kein großes Team, ich brauche eigentlich auch kein Orchester. Wenn ich deutlich und laut sprechen kann, brauche ich nicht mal ein Mikrofon. Wenn ich meine Texte auswendig kann, brauche ich nicht mal ein Buch. Es entsteht möglicherweise ein Aufmerksamkeitsraum, der so günstig kaum je zu haben ist.
Sie sagen, eine günstige Kulturtechnik ist diese Lesung. Was bekommen denn der Veranstalter dieser Lesung und was bekommt das Publikum? Für wenig Geld, die bekommen viel geboten.
Ich weiß gar nicht, ob sich das so verallgemeinern lässt. Je nachdem, wer liest, nicht wahr? Es kann natürlich auch unerträglich sein. Das kann eine wirklich irgendwie peinliche Erfahrung sein. Aber es kann natürlich auch beglückend sein, unendlich heiter. Man hört, wie, auf welche Art und Weise die Stimme des Autors, der Autorin, die Texte mitverkörpert. Es lassen sich Fragen stellen. Es geht um eine bestimmte Präsenz. Aber interessanterweise ist das auch ein deutsches Phänomen. In Italien zum Beispiel gibt es auch Buchpräsentationen. Aber da spricht man kurz über das Buch. Und man liest doch nicht aus dem Buch vor. Wie Leute lesen können, ist quasi Grundlage der gesamten Veranstaltung. Das Buch ist ja da und muss dann nicht unbedingt vorgetragen werden.
Kann man denn sagen, eine wirklich gelungene Lesung ist auch immer ein bisschen eine Performance?
Ich weiß nicht. Ich finde, es muss nicht alles performiert werden. Also wirklich nicht.
Aber eine Lesung hat natürlich eine Dramaturgie. Da gibt es den Auftritt, da gibt es das Lesen, dann gibt es wahrscheinlich eine Fragerunde und vielleicht noch das Signieren am Schluss, wenn es gut läuft.
Also ich mache mir einen groben Plan, aber keinen festen Plan. Ich reagiere gerne sozusagen auf die Atmosphäre des Raumes. Möglicherweise liest man ja auch vielleicht bei einer langen Nacht der Lyrik und dann kann man dann auch auf das reagieren, was die anderen vorgetragen haben. Dann ergeben sich vielleicht eigenartige Koinzidenzien. Also zu stark möchte ich es nicht festlegen, weil es doch eigentlich sehr überraschend ist, dass Leute sich zusammenfinden, um jemandem zuzuhören. Und dann möchte ich auch gerne in der Lage sein, auf die Situation zu reagieren, gute Weise.
Jetzt möchte ich natürlich auf den Titel Ihrer Rede eingehen, Welcome Back im Treppenhaus. Welche Bedeutung hat denn dieser Ort für eine Lesung, das Treppenhaus?
Das Treppenhaus, da wartet man, bevor es beginnt. Und tritt danach vielleicht wieder hinaus. Also wenn man noch rauchen würde, könnte man das dann vielleicht auch tun. Aus Brandschutzgründen natürlich nicht. Aber und das Treppenhaus ist irgendwie auch so eine Schwelle dorthin. Und früher fanden die Lesungen so in den späten 90er Jahren, frühen 2000er Jahren in diesen eher so, weiß ich, dumpfen Klitschen und Offschuppen meistens im Keller statt. Ging es meistens eine Treppe hinunter, jetzt geht es dann eine Treppe hinauf. Also diese, ich finde, der Weg zu einer Lesung gehört in gewisser Weise auch mit dazu.
Sie haben zusammen mit anderen KollegInnen das Format Rotten-King-Show entwickelt. Das liest sich ein bisschen abenteuerlich, Rotten-King-Show. Was hat es denn damit auf sich, Frau Rink?
Also die Rotten-King-Show, das ist der Name, setzt sich zusammen aus den Namen der drei Beteiligten, nämlich Sabine Show, dann aber mit einem W am Ende, N. Cotton, Von ihr kommt das Otten für das Rotten und King, da haben wir dann das C von Cotton genommen und haben es mit dem Ink von Ring verbunden. Mhm. Und das war sozusagen eine experimentelle Art der Lesung, die aus Vorträgen, Experimenten und den unterschiedlichsten waghalsigen Effekten bestand, die allerdings unglaublich mühsam vorzubereiten war, sehr aufwendig.
Akribisch
und
vorbereitet.
Und auch immer nur ein einziges, akribisch vorbereitet, aber auch immer nur ein einziges Mal stattfand. Und dann wandten wir uns einem Thema zu, sie war nämlich immer thematisch gebunden.
Wir sollten natürlich auch über das Thema Social Media sprechen. Social Media, gibt es sehr viele kommunikativen Blasen. Ist es denn schwer als SchriftstellerIn da irgendwie dagegen anzukommen oder ist es vielleicht auch sinnvoll, damit zu arbeiten?
Ich weiß es nicht genau. Ich meine, das ist ein sehr großes Feld. Ich erinnere mich noch an Zeiten, an denen man über keine E-Mail-Verteiler verfügt hat, um Leuten bekannt zu geben, dass man irgendwo liest und handgemachte Flyer verteilt hat. Wenn sozusagen die kommunikative Funktion, um Leuten darauf aufmerksam zu machen, dass es etwas gibt, was sie möglicherweise interessieren könnte, die ist natürlich gut. Und was das jetzt wiederum sozusagen für AutorInnen-Marketing bedeutet, oder für sozusagen diese ganze irgendwie kapitalistische Aufmerksamkeitsregime neoliberaler Tech-Firmen, das ist jetzt ein Thema, das, glaube ich, zu groß ist, um es im Rahmen der Lesung zu besprechen.
2004 ist Ihr erster Lyrikband Verzückte Distanzen erschienen, Frau Rink. Wie ist denn der Stand der Lyrik, die ja so eine besondere Gattung ist, in der Zwischenzeit geworden? Das sind jetzt über 20 Jahre her, also es war schon immer schwierig.
Genau, das bleibt auch so. Insofern ist es stabil.
Und das macht Sie ganz zuversichtlich. Sie wirken ganz gelassen.
Naja, ich hoffe natürlich, dass es irgendwie weitergeht. Ich möchte auch gerne optimistisch sein und ich hoffe, dass es weiterhin irgendwie Verlage geben wird, die sich der Lyrik auch annehmen, sodass man sie sich nicht nur vorlesen lassen muss, sondern sie auch selbst lesen kann und die eigene innere Stimme in die Gedichte hineingeben kann. Und insofern, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich will es auch nicht schönreden, aber ich meine, wenn man erstmal sozusagen von Anfang an eine bestimmte Mangelwirtschaft gewohnt ist, dann verändert sich dann auch nicht mehr so viel, wenn es immer schlechter wird.
Morgen wird in Köln das Literaturfestival Kindly Invited eröffnet. Zum Auftakt gibt es ein Lob der Lesung von Monika Rink. Darüber haben wir gesprochen. Frau Rink, vielen Dank und einen guten Abend.
Ja, danke schön. Ihnen auch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ist neuer Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Die Bischöfe wählten den 64-Jährigen in Würzburg auf ihrer Frühjahrsvollversammlung zum Nachfolger von Georg Betzing. Der Limburger Bischof, er hatte im Januar erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Ein Kommentar von Luisa Mayer.
Der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, hat fromme Antworten auf heikle Themen. Auf die Frage, ob Frauen in Weiheämtern zugelassen werden sollten, sagte er, er freue sich auf eine Überraschung des Heiligen Geistes. Immerhin kein Nein. Aber der Heilige Geist allein wird die Kirche nicht gerecht machen und verändern. Wie viel kann und wird Heiner Wilmer in der Kirche bewirken? Er gilt als reformorientiert und als jemand, der in Rom etwas ausrichten kann, weil er dort gut vernetzt ist und dieselbe Sprache spricht wie Papst und Kurie. Und zwar nicht nur, weil er gut Italienisch und Spanisch kann, sondern weil er auf dieselbe Art argumentieren kann wie Papst und Kurie. Denn da zählen nicht weltliche Argumente wie, dass man die Hälfte der Weltbevölkerung von der Macht ausschließt, sondern vielmehr die Frage, wer Jesus Christus auf Erden repräsentieren kann. Dafür sind aus Sicht der katholischen Kirche derzeit nur Männer geeignet, weil Jesus ein Mann war. Am Ende ist es nicht der Heilige Geist, von dem Wilmer spricht, der für kirchliche Gesetze und Lehre verantwortlich ist, sondern Menschen, genauer gesagt Männer. Für die Priesterweihe in der römisch-katholischen Kirche sind immer noch ausschließlich Männer zugelassen. Entsprechend kann auch keine Frau an der Spitze der katholischen Kirche in Deutschland stehen. Dieser Umstand mag für manche vielleicht banal klingen, aber er ist viel zu selbstverständlich. Das hat sich auch dieses Mal an der Auswahl der Kandidaten gezeigt. Es sind alles weiße, unverheiratete Männer in den 50ern und 60ern. Die Bischöfe unterscheiden sich darin, wie weit der Haaransatz schon zurückgegangen ist, wie reich ihr Bistum ist und darin, wie sie in der Vergangenheit mit dem Thema Missbrauch umgegangen sind, und zwar bevor das Thema publik wurde. Die einen haben aktiv vertuscht und Täter geschützt, die anderen weggeschaut. Diese Männerkirche zeigte sich bei der Messe. In Zweierreihen und mit der pinken Mozzetta über den Schultern prozessierten die über 50 Bischöfe mit gefalteten Händen Richtung Altar, während die Orgel dröhnt, Dom singt Knaben- und Mädchenkantorei singen und Weihrauch geschwenkt wird. Wer etwas verändern will in der Kirche, muss auch dieses tief verankerte rituelle Bild von männlicher Macht hinterfragen und die theologischen Grundlagen, auf denen diese steht. Immerhin, Heiner Wilmer scheint zumindest bei Themen wie Frauenweihe noch offen zu sein. Und er hat sich in Bezug auf sexualisierte Gewalt in der Kirche deutlicher geäußert als manch anderer, als er sagte, Machtmissbrauch liege in der DNA der Kirche. Wilmer wird vermutlich nicht das Schneckentempo beschleunigen können, mit dem kleinste Reformschritte möglich sind in der römisch-katholischen Kirche, im Spagat zwischen deutschen Bischöfen und Vatikan. Aber vielleicht gelingt es ihm ja, trotzdem mit seiner frommen Art etwas anzuschieben, ob mit oder ohne Hilfe des Heiligen Geistes.
Ein Kommentar war das von Luisa Mayer. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Extreme Konzentrationen von Reichtum enden oft in Kriegen. Mit dieser Warnung in der Tageszeitung Die Welt ist ein Interview mit dem amerikanischen Journalisten und Buchautor Evan Osnos überschrieben, der das Leben der Superreichen anhand ihrer Yachten erklärt. Einige Yachten verfügen über Raketenabwehrsysteme und Unterwassertorpedos, um sich in internationalen Gewässern gegen Angriffe zu schützen. Zudem gibt es auf diesen Schiffen oft Operationssäle, Museen oder Skiräume. Gab es 1990 nur etwa 10 große Yachten, sind es heute schon mehr als 170. Aber wozu bitte braucht man eigentlich einen Skiraum auf einer Yacht, fragt Michael Marti. Mit dem bordeigenen Helikopter fliegt man dann auf nahegelegene Gipfel, etwa in Regionen nahe der Côte d'Azur, lautet die schlichte Antwort. Die Yachtindustrie sei damit ein Seismograph der Ungleichheit, erklärt der Pulitzer-Preisträger, der trotzdem eine Hoffnung nicht aufgeben will. Immer mehr junge Menschen wachsen mit der tiefen Überzeugung auf, dass der Kapitalismus in seiner jetzigen Form eine Lüge ist. Zu Neid hat die Recherche im Yachtbesitzermilieu bei Osnos übrigens nicht geführt. Auch ihre Welt ist am Ende ein Hamsterrad. Kaum besitzen sie eine 100-Millionen-Dollar-Yacht, wird diese von noch reicheren abfällig als Mini-Yacht bezeichnet, weil die wirklich großen Yachten über 150 Meter lang sind. In einem künstlerischen Hamsterrad vermutet Gerrit Bartels Navid Kermani, dessen neuen Roman Sommer 24 er im Berliner Tagesspiegel so zusammenfasst. Der Nahostkonflikt, der Krieg in der Ukraine und im Sudan, die Krise der Demokratie, der Holocaust, die MeToo-Debatte, die Achtsamkeitsbewegung, die Verwendung des N-Worts und noch einiges mehr. Kermani lässt in seinem Roman nichts aus, was ihn und die Gesellschaft dieser Tage bewegt oder eben im Sommer 2024 und kurz davor bewegt hat. Dem Tagesspiegel-Kritiker ist das einfach zu viel Selbsterlebtes und er kommt zu dem eindeutigen Fazit. Am Ende bleibt der Eindruck, dass sich die kontroversen Debatten nur schwer literarisch bündeln lassen und Sommer 24 ein verunglückter Roman ist. Aber wie entsteht denn gute Kunst, fragen wir uns nach diesem Verriss. Sandra Kegel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hatte eine Idee. Ikonische Kunstwerke zeichnen sich durch Unvorhersehbarkeit aus. Sind sie erst einmal in der Welt, lässt sich die Welt ohne sie kaum mehr denken. Anfangs wirkt ihre Idee jedoch oftmals abwegig. Genau das hat Kegel im neuen Kinofilm Marty Supreme von Josh Safdie gesehen, in dem es ausgerechnet um Tischtennis geht, eine Sportart, der die Kritikerin eigentlich jede Kinotauglichkeit abspricht. Der Ball ist so unsichtbar wie ein Staubkorn und die zuckenden Unterarme der unter Strom stehenden Spieler sind für Außenstehende kaum zu entziffern. Entsprechend atemlos verfolgt Darius Conjis Kamera die Matches, jedoch nicht als sportliche Demonstration, sondern als cineastische Zumutung. Trotzdem erzähle dieser Film von häuslicher Gewalt, Narzissmus und Scham, von Rassismus und Antisemitismus und für Sandra Kegel liegt das Gelingen vor allem am Hauptdarsteller. Dass das funktioniert, hängt ganz wesentlich an Timothée Chalamet. Der 30-jährige Schauspieler, ein Ausnahmetalent, das zwischen Independent-Filmen wie Greta Gerwigs Lady Bird und Blockbustern Dune sorgsam auswählt, spielt diesen Zocker und Träumer voller Ehrgeiz und Selbstmitleid mit der Unbedingtheit eines Hochleistungssportlers. Vor lauter Begeisterung verleiht die FAZ-Kritikerin Chalamet schon jetzt die höchste Weihe. Der Film ist für 9 Oscars nominiert, darunter für den Hauptdarsteller. Es gilt als nahezu ausgemacht, dass Chalamet diesmal den Preis bekommt, der ihm für seine Darstellung von Bob Dylan vor 2 Jahren noch verwehrt blieb. Uns erscheint es hier am Ende, dass Tischtennis vielleicht doch glücklicher machen kann als der Skiraum einer 150-Meter-Yacht oder, wie es die Überschrift der FAZ formuliert, Pingpong mit Seele.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon bei Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.